Kapitel 9 Einblick. Die Sonne neigte sich dem Untergang zu und färbte die tibetischen Berggipfel, bedeckt mit ewigem Eis, in wundersame Farben. Purpurrot wechselte zu Violett, Gelb und sogar Grün schimmerten auf den Berggipfeln. Bhagavan und Kuthumi saßen in der Nähe des Höhleneingangs und verabschiedeten in meditativer Kontemplation die letzten Strahlen des Sterns namens Sonne. Und obwohl sie bereits aus dem Blickwinkel verschwunden war, erleuchteten ihre Strahlen weiterhin die Reihen der fedrigen Wolken am Horizont und bildeten erstaunliche Lichtreflexe und bizarre, unwirkliche Bilder. Aber dann versanken auch diese Lichtreflexe in der Dämmerung und jetzt beleuchtete nur noch das Feuer des Lagerfeuers, das weise Gesicht des Meisters und das sanfte und aufmerksame Gesicht seines Schülers.
Wieder ist ein Tag auf diesem Planeten zu Ende gegangen, sagte Kuthumi. Die Nacht, wie ein kleiner Tod, öffnet uns die Türen einer anderen Welt.
Warum öffnet die Nacht diese Tür? Fragte Bhagavan den Meister.
Weil der Mensch in der Nacht in den Schlaf versinkt, und der Schlaf ist diese andere Welt, die subtile Ebene, wohin die Seele nach dem Tod geht. Aber die Nacht ist kurz, und der Mensch schafft es nicht zu verstehen, was dort passiert. Um diese Nacht zu verlängern, praktizieren Yogis Pratyahara, eine lange Zeit der Einsamkeit in völliger Dunkelheit, Stille und Fasten. In einem solchen Zustand beginnt der Mensch, die subtile Welt zu sehen. Er sieht und spricht mit verschiedenen Wesen dieser Welt. Je nach seiner Einstellung kann er Engel oder Dämonen treffen, sich in die Vergangenheit oder Zukunft versetzen. Der Yogi lernt, in verschiedenen Bereichen der Traumwelt zu sehen und zu sein. Ihm beginnen wunderbare Geheimnisse zu offenbaren. Eines davon ist, dass alles, was war, ist und sein wird, gleichzeitig in dieser Welt existiert, aber in verschiedenen ihrer Bereiche. Und das Zweite, dass alle Ereignisse auf der Welt zuerst auf der subtilen Ebene geformt werden und sich dann physisch materialisieren. Allerdings offenbart sich uns die Wahrheit in der Traumwelt in symbolischer Form. Zum Beispiel, wenn du trübes Wasser siehst, ist das ein schlechtes Zeichen, aber eine klare Quelle deutet auf günstige Ereignisse hin.
Und wenn ich eine schwarze Katze sehe? Fragte Bhagavan.
Das bedeutet dasselbe wie eine schwarze Katze in unserer Welt. Sie ist ein Vorbote vom Unglück, antwortete der Meister.
Bhagavan erinnerte sich daran, wie er als Kind nach Hause ging und als er die Tür öffnete, eine schwarze Katze, die aus dem Nichts kam, hineinrannte. Und tatsächlich, kurz darauf ereignete sich ein großes Unglück im Haus.
Ja, antwortete der Meister, seine Gedanken lesend. Die Katze ist natürlich nicht schuld. Sie ist nur ein Zeichen, ein Symbol. Ob es uns im Traum oder im Wachzustand erscheint, bedeutet immer dasselbe. Das Eindringen dunkler Kräfte in unser Leben. Jetzt musst auch du das Pratyahara durchlaufen und erkennen, dass dieses irdische Leben im Vergleich zur subtilen Welt nichts bedeutet. Es ist nur ein kläglicher Nachhall seiner Größe. Du musst deine Schüler in dieser Praktik unterrichten, um sie von den physischen Fesseln zu befreien, ihnen zu zeigen, wohin sie bald gelangen werden, damit sie bereit sind, in dieser wunderschönen Welt zu leben und nicht auf einem der düsteren Planeten wiedergeboren zu werden, wo es Kriege und Revolutionen, Hunger und Konzentrationslager, harte, erschöpfende Arbeit und ein Leben voller Unglück gibt. Bhagavan erinnerte sich daran, wie er Vanga traf, und sie sagte ihm: Wenn die Menschen wüssten, was sie im Jenseits erwartet, würden sie nicht mehr hier leben wollen. Ja, das ist die Wahrheit, antwortete der Meister auf seine Gedanken. Geh also in diese Höhle und entdecke sie für dich. Blickend in den von nächtlichen Sternen übersäten Himmel, verfolgte der Schüler den Anfang des Mondes in der Nacht und betrat dann die Bögen der Höhle, in der sich ihm eine wunderbare Welt offenbaren sollte. Die Höhle erinnerte ihn an den Mutterschoß, in dem er eine neue Geburt erlebte. Eine Geburt von oben, erneut aufsteigend in die himmlische Welt, deren Verbindung er verloren hatte, als er in einem schweren und unbequemen physischen Körper verkörpert wurde. Und nur nachts konnte die Seele, befreit von den Fesseln der materiellen Hülle, zu ihrer Heimat aufsteigen. In die Welt der Träume, wo sie Kraft schöpfte, um am Morgen wieder in der schweren Rüstung des Fleisches, in der düsteren und monotonen Realität der Erde zu arbeiten. In der Höhle war es kühl. Irgendwo tropfte Wasser monoton. Bequem auf einem Haufen frischen Heus sitzend, versank Bhagavan in Meditation, schaltete seine Gedanken aus und war hier und jetzt. Ringsum herrschte eine undurchdringliche Dunkelheit des Untergrunds. Stunden vergingen und die Dunkelheit wurde heller. Lass die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen, dann werden sie sehen. Die Dunkelheit ist voller Licht, entstand die Antwort wie von selbst in seinem Kopf. Stunde um Stunde verfeinerte sich die Wahrnehmung des Yogis. Es schien, als könnte er nun in völliger Dunkelheit die Umrisse der Höhlenwände sehen. Die Geräusche der fallenden Tropfen klangen jetzt wie das Schlagen eines Gongs. Er hörte den Puls seines Herzens wie das Schlagen einer Trommel, die in seinem ganzen Körper widerhallte, und das Rauschen des Blutes in seinen Ohren wie das Dröhnen eines unterirdischen Flusses. Die Zeit verging und die Eröffnung des dritten Auges begann. Vor seinen Augen flackerten weiße Fliegen auf, dann bunte Dreiecke, Kreise und Polyeder. Sein drittes Ohr begann, Fragmente von irgendwelchen Sätzen, Klangwellen und Musik zu hören. So öffnete sich die Wahrnehmung des subtilen Körpers, die Wahrnehmung der Traumwelt. Er wusste dies und nahm das Geschehen gelassen und distanziert hin. Im Bewusstsein, dass wenn er in Panik geriete und sich mit dem Geschehen identifizieren würde, er den Verstand verlieren könnte. Bald begannen Bildfragmente zu erscheinen. Verschiedene Gesichter und Ereignisse flackerten vor seinen Augen auf. Schönheiten und Ungeheuer, Gold und Krüppel, die um Mitleid baten, Engel und Dämonen erschienen ihm abwechselnd, erschreckten, verführten, lehrten und erbaten Mitgefühl. Er wusste, dass dies Bilder des niederen Astrals, der Hölle, waren. Sein Unterbewusstsein kam an die Oberfläche und mit einem unparteiischen Blick betrachtete er all dies vollkommen distanziert. Die Hölle tobte, die Erde stürzte ein, sein Meister wurde getötet, seine Mutter wurde vergewaltigt, er wurde von Gold und der nackten Schönheit eines Frauenkörpers verführt. Seine Jünger baten um Führung und Mitgefühl für die verstümmelten, verbrannten Kinder. Aber nichts konnte die Betrachtung des großen Yogis erschüttern. Und dann verschwand alles und er trat in das Reich des blendenden Glanzes und der Seligkeit ein. Eine Flamme entflammte
und daraus erschien der große Hierarch des Lichts, El Moria.
Du bist durch die Hölle gegangen und hast verstanden, dass die Hölle unsere Vorstellungskraft ist, die uns schmerzhaft und identifiziert auf das reagieren lässt, was sie jetzt erzeugt. Gehe in die Vergangenheit und erlange das Wissen alter Zivilisationen. Die Flamme erlosch, und Bhagavan sah sich schwebend über den unermesslichen Weiten des Ozeans. Er flog und flog darüber, und bald sah er einen riesigen Vulkan, der eine enorme, pilzförmige Rauch- und Aschewolke ausstieß. Der Vulkan spuckte riesige Felsblöcke und ganze Flüsse glühender Lava aus, die das gesamte Land um ihn herum überfluteten. Enorme Erd- und Felsbrocken flogen aus dem Krater, erreichten das Wasser und warfen ganze Wolken von Spritzern auf, bevor sie auf den Grund sanken. Große Wellen von diesen Blöcken breiteten sich in alle Richtungen aus. Bald erkannte er ein kleines Schiff, das von diesen Wellen geschüttelt wurde und das von diesem unglücklichen Kontinent wegschiffte, um direkt vor seinen Augen in die Tiefen des Meeres zu verschwinden.
Du siehst den Untergang von Atlantis, hörte er eine Stimme in seinen Ohren. Der Yogi flog näher an das Schiff heran und sah auf seinem Deck eine Gruppe von Priestern, die ihre Hände zum Himmel erhoben und Gebete sprachen. Das Gesicht eines von ihnen kam ihm bekannt vor.
Das ist doch Rigden Chapo, ging es ihm durch den Kopf. Er verlässt Atlantis, um das Wissen nun den Menschen in Ägypten zu bringen, sagte die Stimme.
Der Yogi flog noch näher heran, befand sich zwischen den Segeln und begann die Worte des alten Gebets der atlantischen Priester zu hören.
Ich, hier geboren im Gefängnis des Körpers, ich, umwoben vom Netz der Begierden, ich, gefesselt von menschlicher Lüge, ich rufe zu dir, o hoher Himmel. Ich, erschaffen für Leiden, ich, angepasst hier zur Sklaverei, ich, Behausung unfruchtbarer Träume, ich rufe zu dir, o Ewigkeit. Mein Leben gleich einem Traum, mein Leben, als wäre ich wahnsinnig, mein Leben im Rausch fortwährend, wie erreiche ich dich, o Gott? Mein Ziel gleich den Wurzeln eines Berges, mein Sinn gleich dem Speichel der Vögel, meine Gedanken Atem der Fische, das Geräusch von Katzenschritten, meine Errungenschaften. Du aber bist das Licht, unzugänglich für den Blinden. Du bist die Stimme der Wahrheit, die Taube nicht hören. Du bist Seligkeit, für die es kein Herz gibt. Wie erkenne ich dich, Großer? Gib mir Augen, dich zu sehen, gib mir Ohren, dich zu hören, gib mir ein Herz für die Gnade, damit ich dir ähnlich werde. Gib mir Hilfe, die Fesseln zu zerbrechen, gib mir Kraft, dir zu dienen, Gott. Gib mir den Tod, um zu verschwinden, aufzulösen in dir, dem Einzigen.
Während das Gebet erklang, verschlang der Ozean den Kontinent. In den Wellen verschwanden Türme und Pyramiden. Schließlich verschwand auch das Maul des Vulkans im Wasser. Weiterhin glühendes Gas, Rauch und Asche unter Wasser ausstoßend. So endete der letzte Tag von Atlantis. Nur das Schiff der Priester, die dieser Katastrophe entkommen waren, setzte seine Reise fort. Als das Gebet endete, näherte sich Bhagavan den Priestern und verneigte sich vor Rigden Chapo. Er verstand sofort, worum es ging.
Steh auf, mein Sohn, sagte er. Du bist nicht umsonst hier. Dies ist das Wissen, nach dem du hierher gekommen bist. Bewahre es in deinem Herzen und bringe es den Menschen. denn die Zeit von Armageddon ist nahe, und was mit Atlantis geschehen ist, könnte in eurer Zeit der ganzen Erde bevorstehen.
Warum wurde Atlantis zerstört? Fragte Bhagavan.
Die Menschen identifizieren sich mit ihren Leidenschaften und Instinkten. Aufgeblasen durch ihre krankhafte Vorstellungskraft, entweihten Gott mit niedrigen Bitten und griffen sogar zu schwarzer Magie, um ihre niederen Träume zu verwirklichen. Von einer Religion, die zur Rettung der Seele aus dieser schwierigen Welt führen sollte. Sie identifizierten sich vollständig mit dem Fleisch und verlangten nur nach mehr Ernte, Korn, Vieh und Nachkommen. Alle ihre Gedanken drehten sich um einen sexuellen Partner oder den Sieg im nächsten Krieg. Sie hörten nicht auf unsere Warnungen. Und so füllte sich der Kelch des Karmas über und sie fanden ihren Niedergang. Waren die Menschen in eurer Zukunft, dass sie sich nicht um das Fleisch sorgen, nicht der Fortpflanzung, dem Krieg, dem Erwerb und der Nachahmung anderer dienen, ihre Seele retten, indem sie das Gebet sprechen, das du gehört hast. Andernfalls werden auf der Erde 7 unheilbare Krankheiten entstehen, an denen Milliarden von Menschen sterben werden, weil die Menschheit in ihrer Zahl übermäßig gewachsen ist und die von ihnen ausgeschiedenen Unreinheiten des Körpers und des Herzens zur Auslöschung führen werden. O großer Hohepriester der Priester, wandte sich Bhagavan an den Herrscher des Kreises der Priester von Kailasa, Rigdenshapu, sind AIDS, Hepatitis C, 2 dieser Krankheiten?
Das sind sie, antwortete er. Nur diejenigen, die mein Gebet verrichten und an den Kreis der Priester von Kailasa glauben, werden gerettet sein. Merke dir das. Nachdem er sich in ehrfürchtiger Verbeugung neigte, war Bhagavan entschlossen, die Welt zu retten. Noch einmal an den Untergang von Atlantis denkend, fragte er: Ich sah Pyramiden auf eurem Kontinent, die genau wie die Pyramiden in Ägypten aussahen. Warum wurden in verschiedenen Teilen der Welt dieselben Strukturen errichtet?
Einst, vor sehr langer Zeit, gab es auf der Erde nur einen Kontinent. Und Afrika, Eurasien und Amerika mit Atlantis waren ein einziges Festland. Zu dieser Zeit waren die Menschen mehr wie eine Herde wilder Affen. Es gab weder Zivilisation noch Kultur. Aber durch die Kräfte des Kosmos wurden Außerirdische aus anderen Galaxien gesandt. Kleine, kindgroße grüne Männchen, die von Sonnenenergie wie Pflanzen lebten und über enorme Intelligenz verfügten. Sie gaben vielen wesenähnlichen Kreaturen, ähnlich den Menschen, von denen bis zu euren Tagen nur solche wie du überlebten, Vernunft. Es gab dort Riesen, so groß wie Bäume, und Zwerge, die uns nur bis zu den Knien reichten. Die Außerirdischen erbauten auf der Erde die ersten kosmischen Tempel, die die Energie des Universums sammelten und akkumulierten. Sie sind die Pyramiden, die wir heute noch kennen. Als die Außerirdischen den Menschen Vernunft gaben und sie in der wahren Religion unterrichteten, die wahr ist und sein wird und darin besteht, dass der Mensch sich dem öffnet, was unermesslich höher und größer als er selbst ist, mit der Seele des gesamten Universums, Gott, verschmolz und durch diese Vereinigung wuchs und sich entwickelte, um eines Tages, nachdem er die Erleuchtung erreicht hatte, mit Gott zu verschmelzen. Sie verließen die Erde und ließen nun die Erdlinge ihren freien Willen ausüben. Denn nur der Mensch selbst muss den Weg der Entwicklung oder den Weg des Untergangs wählen. Aber nicht alle Menschen wählten die Wahrheit, und nach Tausenden von Jahren begann dieses Wissen in Vergessenheit zu geraten. Der einheitliche Kontinent zerbrach in mehrere Teile, die in verschiedene Richtungen auseinanderdrifteten, um sich nach langer Zeit wieder zu treffen. Die Pyramiden blieben, aber ihre Bedeutung begann in Vergessenheit zu geraten. Und es kam sogar so weit, dass die Pharaonen sie zu ihren Grabstätten machten. So wurde ihre Religion zu einer Religion der Toten statt der Lebenden. Statt um die Seele sorgten sie sich um ihren Körper, um Essen, Fortpflanzung und Krieg. Und auch heute kann man oft in Tempeln die Särge von Königen oder Friedhöfe um Kirchen herumsehen. So wollen die Menschen auch die Religion ihrem fleischlichen Verlangen unterwerfen. Gehe also und rette deine sterbende Welt, sprach Rigdon Chapo. Und mit diesen Worten fühlte Bhagavan sich wieder in seinem Körper, sitzend in der Höhle auf einem Haufen Heu. Aber nun sah er alles, was in der Höhle war, klar und deutlich, als wäre sie von Licht erleuchtet, obwohl nirgendwo eine Quelle sichtbar war. Keine Fackeln oder Lampen brannten. Das Licht schien von überall herzukommen. Und dann verstand er, dass es das Licht seines Bewusstseins war, das die Höhle erleuchtete. Nach einiger Zeit verließ er die Höhle und beendete die Praktik von Pratyahara. Helle Sonnenstrahlen beleuchteten die Berghänge. Am Himmel zogen wundersame weiße Wolken, Vögel sangen und das Laub war grün. Aber Bhagavan wusste jetzt, dass es eine andere, viel lebendigere und intensivere Welt gibt, wo man sich leicht durch Zeit und Raum bewegen kann, wo einen weder Hunger, Kälte noch Durst quälen, wo deine Wünsche mit der Geschwindigkeit des Gedankens erfüllt werden. Eine Welt, in der nichts unmöglich ist. Und diese subtile Welt schien ihm nun realer als unsere irdische Welt. Neben der Höhle traf er, wie immer aus dem Nichts erscheinend, El Moria. Er lächelte mit einem Buddha-Lächeln, wissend und verstehend, was sein Schüler erlebt hatte. Sein orangenes Gewand wehte in den Windböen. Bhagavan begrüßte den großen Hierarchen mit einer Namaste-Geste und setzte sich im Lotussitz hin in Erwartung seiner Lehren. In seinem Kopf schwirrte eine Frage. Könnten die Pyramiden und all die großen und geheimnisvollen Bauwerke der Antike wirklich das Werk von Außerirdischen sein? Warum kamen sie hierher? Wie haben sie die Menschen vernünftig gemacht? Seine Gedanken lesend, schüttelte der Meister den Kopf. Ja, Fragen, Fragen, sagte er. Aber bald wirst du selbst die Antworten darauf erhalten. Durch diese Praktik, Pratyahara, wirst du selbst sehen, was und wie es war. Können auch andere Menschen diese Praktik anwenden? Fragte der Schüler des großen Meisters. Und was ist dafür nötig? Zuerst einmal muss Pratyahara durch Anleitung eines Meisters durchgeführt werden, antwortete El Moria ernst. Der Mensch muss dafür bereit sein. Er muss abgeklärt und ausgeglichen sein, damit ihn die Bilder des niederen Astrals nicht in den Wahnsinn treiben. Um Abgeklärtheit zu entwickeln, muss er sich strenger Disziplin unterwerfen und die vorherigen vier Stufen des Yoga erlernen. Yama, Niyama, Asana und Pranayama, und dann sich in einem reinen Ort der Kraft zurückziehen und zuvor seinen Körper und sein Herz reinigen, dort in Fasten und Kontemplation bis zu 40 Tagen verweilen. Dann werden sich die Geheimnisse der subtilen Welt seinem suchenden Geist offenbaren. Aum.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org.